Was wir machen, ist, wir verwalten Krankheit, aber wir erhalten Gesundheit zu wenig. Und das ist die Hauptproblematik, die wir seit 30 Jahren vor uns hin und her schieben, aber die strukturellen Veränderungen, die es dafür braucht, nicht mutig genug angehen.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Eine Reform des Gesundheitswesens mit echter Perspektive. Ohne Festhalten an tradierten Beharrlichkeiten und mit Anerkennung vorhandener Kompetenz. Das fordert Serdar Yüksel, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Gesundheits- und Petitionsausschuss. Er ist im Podcast zu Gast bei UP-Herausgeber Ralf Buchner.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner, heute der Gastgeber für einen Gesundheitspolitiker aus Berlin. Serdar Yüksel, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, SPD-Gesundheitspolitiker, der, und das ist für uns, glaube ich, interessant, als Krankenpfleger im Bundestag sitzt. Herzlich willkommen.
Glück auf und einen wunderschönen guten Tag.
Glück auf deutet darauf hin, wo Sie herkommen, nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Haben Sie Beziehung in Bergbau?
Ja, die bergmännische Tradition des Zusammenhalts und sich aufeinander verlassen können, auch wenn wir keinen Steinkohlebergbau mehr haben, aber diese bergmännische Tradition ist uns immer noch sehr gegenwärtig. Ist auch gut so.
Ja, cool. Sie waren 5 Jahre, glaube ich, im Landtag von NRW.
15 Jahre sogar.
15, oh, ja, stimmt. Sorry, ich habe gerade falsch geguckt. 15 Jahre, okay, das heißt, Sie sind Politikprofi und seit 25 im Bundestag, ne?
Genau.
Und da sitzen Sie genau in den richtigen Ausschüssen für Heilmittelerbringer, nämlich im Gesundheitsausschuss und im Petitionsausschuss. Was machen Sie noch?
Ein bisschen Europapolitik kommt noch dazu, und Entwicklungszusammenarbeit im Bundestag, wo es um die Fragen der globalen Gerechtigkeit geht, dass man über den eigenen Tellerrand mal hinausschaut. Und ansonsten noch ganz vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich bin hier in dieser Region in Bochum und Herne Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt ehrenamtlich, wo wir uns auch mit vielen bildungspolitischen und sozialpolitischen Fragen auch auseinandersetzen. Und dann bin ich im Vorstand noch der UNO-Flüchtlingshilfe, wo es um die globalen Fragen geht. Und dann bin ich noch ein bisschen in Kurdistan, Nordirak unterwegs seit 10 Jahren, wo ich ein Flüchtlingsdorf gegründet habe, wo ich dann alle Nase lang runterfliege, um zu schauen, dass alles da unten noch gut läuft.
Hört sich spannend an. Und spannend war auch, was Sie auf dem Therapiegipfel gesagt haben. Ich habe mir das als Zitat hier aufgeschrieben. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit, als es um die Weiterentwicklung der Heilmittelbranche geht. Was ich ganz spannend fand, Sie sitzen schließlich in der Regierung und bemängeln ein Umsetzungsdefizit. Vielleicht können wir damit mal anfangen. Was ist das Problem?
Seit 30 Jahren führen wir Diskussionen im Gesundheitssystem und es fehlen tatsächlich die richtigen Antworten darauf, weil wir jedes Jahr eigentlich dieselbe Sau durchs Dorf treiben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich bin auch kein großer Freund davon, schon wieder eine Expertenkommission einzusetzen, die uns genau dasselbe sagt, was uns die Experten vor 5 oder 10 oder 15 Jahren auch gesagt haben. Die Summen sind andere, aber die Problemlagen, die wir durchaus auch beschreiben, sind schon dieselben. Und das ist das, was auch ein bisschen diejenigen, die als Heilmittelerbringer ja auch unterwegs sind, auch ermattet und ermüdet und zu Recht auch verärgert. Weil sie sagen, Leute, das wissen wir doch alles, das haben wir doch schon alles rauf und runter miteinander diskutiert gehabt. Und ich bin so jemand, der ein Problem sieht und gerne ein Problem lösen möchte und kein Problem konservieren möchte. Und was wir machen, ist Feuerwehrmedizin. Wir sagen, werd erstmal richtig schwer krank, dann ist die Allgemeinheit für dich da. Aber das Gesundheitssystem ist zu wenig darauf ausgelegt, wenn wir im Grunde genommen Verhaltens- und Verhältnisprävention zusammendenken, um erst gar nicht eine Situation entstehen zu lassen, dass jemand dann schwer erkrankt oder chronifiziert erkrankt und wir diesen Menschen nicht nur vielleicht die Würde nehmen, weil er viele Dinge nicht mehr selbst machen kann, sondern auch am Ende auch natürlich, was die Kostensituation anbelangt, zunehmend ein Problem ist. Was wir machen, ist, wir verwalten Krankheit, aber wir erhalten Gesundheit zu wenig. Und das ist die Hauptproblematik, die wir seit 30 Jahren vor uns hin und her schieben, aber die strukturellen Veränderungen, die es dafür braucht, nicht mutig genug angehen. Das ist meine Diagnose der ersten Monate aus Berlin.
Okay, und woran liegt es? Also wer genau sitzt in Berlin auf der Bremse, dass wir bei der Umsetzung auf der Stelle treten?
Also das sind die unterschiedlichen Multiplikatoren, die unterwegs sind. Also die Annahme, dass die Addition von Einzelinteressen das Gemeinwohl wäre, das ist, glaube ich, sozusagen widerlegt. Ich glaube, wir brauchen eine konzertierte Aktion aller, die im Gesundheitssystem unterwegs sind, die die Notwendigkeiten von strukturellen Veränderungen hier auch sehen. Es ist ja nicht so, dass ich in Berlin unterwegs bin und alle sagen, alles ist gut, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und eigentlich brauchen wir mal eine Situation, dass sich insbesondere die Leistungserbringer mit denjenigen, die für die Kostenerstattung auch zuständig sind, mal ein Wochenende einschließen und dann mal mit einem Ergebnis rausgehen, wo wir sagen, das ist mal was, was wirklich auch trägt. Wir werden die strukturellen Veränderungen nicht von jetzt auf gleich umsetzen, aber wir müssten mal damit endlich beginnen und nicht zaghaft beginnen, weil sonst werden die strukturellen Schwierigkeiten, die wir im Gesundheitssystem haben, auf Dauer nicht finanzierbar bleiben und wir werden im Hinblick auf Fachkräftemangel, werden wir nicht zu wirksamen Maßnahmen kommen und dann sind wir ganz schnell bei der Diskussion Versorgungssicherheit, die ja jetzt in Teilen jetzt schon gefährdet ist, wenn man sich anschaut, wie viele qualifizierte Stellen jetzt schon fehlen und nicht besetzt werden können, was nicht immer ein Geldproblem ist, aber auch ein strukturelles Problem darlegt. Da denke ich auch gerade an den ländlichen Raum, die insbesondere in dem Bereich, wenn ich an die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten denke, völlig unterrepräsentiert sind in der Versorgung.
Sie haben auch auf dem Therapiegipfel, also ich glaube, dass keiner, der hier zuhört, Ihnen widersprechen würde. Trotzdem sind wir noch nicht so richtig an so einem konkreten Punkt. Also, dass sich die, also zurzeit schaffen es nicht mal die GKV und die Heilmittelerbringerverbände, sich einzuschließen, um die offensichtlichen Probleme wegzumachen. Ich glaube, 80% der vertraglich auszuhandelnden Geschichten werden von der Schiedsstelle geschiezt, was nicht darauf hindeutet, dass die gut miteinander verhandeln können und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Wie kann man sowas in den Griff kriegen? Also wenn die das nicht mal auf der ganz simplen Ebene Kasse und Heilmittelverbände hinkriegen, wie kann man dann Leistungserbringer übergreifend zu einem Konsens kommen, was die Versorgung der Patienten angeht?
Da muss man den Krankenkassen ganz klar sagen, es kann nicht sein, dass, ich darf das ja sagen, wie auf einem orientalischen Basar, was die Prüfungsdokumentationspflichten auch anbelangt, auch eine überbordende Bürokratie dort aufgebaut worden ist, die viele Therapeuten tatsächlich von ihrer eigentlichen Arbeit ja fernhält. Das ist ja das, wenn sie mit Praktikern reden, die sagen, ich möchte am Patienten, ich möchte an demjenigen, dessen Verordnung ich habe, mich mit seiner gesundheitlichen Problematik auseinandersetzen und nicht 2, 3 Stunden nach Feierabend noch in der Praxis sitzen, um dann die Dokumentationspflichten und die überbordenden Kontrollpflichten, die damit auch einhergehen, zu machen. Das ist völlig unverhältnismäßig. Das ist in einer Art und Weise auch eingebrochen, wo ich dann sage, dass viele derjenigen, die im Bereich zum Beispiel der Physio- und Ergotherapie tätig sind, überhaupt gar keine Lust mehr haben, weil sie sagen, ich habe auf diesen ganzen bürokratischen Aufwand überhaupt gar keine Lust. Und ich finde, wir sind gesetzliche Krankenversicherungen, sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Und wenn im Grunde genommen erkennbar ist, dass nur noch über Schiedsverfahren oder Sozialgerichtsverfahren Entscheidungen herbeigeführt werden können in der schieren Anzahl, wie Sie sie gerade genannt haben, dann muss der Gesetzgeber aus meiner Sicht auch eingreifen und eine klare Ansage machen und sagen, dass das nicht das Miteinander ist, was wir uns als Gesundheitssystem dort hier in Deutschland auch vorstellen. Und dann muss geschaut werden, in welchen Bereichen wir in einem zukunftsfähigen System, Stichwort Bürokratieabbau, Stichwort Digitalisierung, Stichwort mehr Freiheit in den Praxen, was die Therapiefreiheit auch nochmal anbelangt, um auch Ärzte zum Beispiel zu entlasten. Und nicht alles das, was im Grunde genommen jetzt fachlich in der weißen Kittellogik erbracht wird, dass wir das nicht dort lassen, sondern wir brauchen ja auch, und das ist ja auch die Erkenntnis, auch eine Entlastung der Ärzteschaft. Und das könnte aus meiner Sicht mit den Therapeuten, die viel besser wissen, wie viel Therapie braucht dieser Mensch, welche spezielle Therapie braucht dieser Mensch und nicht nur eine blanke Verordnung machen für den Bereich Schulter, sondern diese Therapiefreiheit aus meiner Sicht dem Therapeuten dann heimstellen, dass er eine Blankoverordnung bekommt und dann vor Ort selbst entscheidet, welche Grundlagen der Behandlung dort angewendet werden müssen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wo man sagt, du, das ist jetzt irgendwie nichts, was ich hier weiter behandeln kann, dann muss jetzt nochmal ein Orthopäde gucken, da muss ein MRT oder CT gemacht werden, dann kann man den ja auch an den weißen Kittel wieder zurücküberweisen. Aber viele der therapeutischen Dinge, die ja gemacht werden, wissen ja heute Ergotherapeuten und auch Physiotherapeuten viel, viel besser, als es der Arzt weiß, der 2 Minuten vielleicht Zeit hat, sich die Patienten anzuschauen.
Ja, glaube ich, sind auch wieder alle bei Ihnen. Aber jetzt kommt die Kasse um die Ecke und sagt, oh, Blankoverordnung, wir müssen ja erst mal gucken, ob das überhaupt wirtschaftlich umsetzbar ist. Das heißt, wir haben hier immer wieder das Kostenargument, mit dem man echte Veränderungen verhindert. Ist das nicht die Aufgabe des Gesetzgebers, da mal dazwischen zu gehen und zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach?
Also es wäre mal gut, wenn man nicht den Heilmittelerbringern in Misstrauen gegenübertritt. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir nicht denjenigen, die in diesem Beruf tätig sind, von vornherein böse Absichten unterstellen und sagen, hier wird dann Rosinenpickerei gemacht oder die suchen sich dann sozusagen die lukrativen Dinge raus zu Lasten der Versichertenschaft. Das ist ein Bild von Menschen im Gesundheitssystem, als jemand, der selbst aus dem Gesundheitssystem kommt. Das finde ich keinen guten Blick auf diejenigen, die im Gesundheitssystem Tag für Tag wichtige Arbeit leisten, die anders gewertschätzt werden muss, also nicht nur in Form von Euros, sondern auch genau in Form von, mit welcher Wertschätzung trete ich eigentlich denen gegenüber, die diese Arbeit auch erbringen. Und ich kenne eine Menge, die im Bereich der Physiotherapeuten zum Beispiel tätig sind oder auch der Ergotherapeuten. Das sind Menschen, die eine ganzheitliche Betrachtung auf ihre Patienten haben, die sehr wohl schauen, Dinge zu ermöglichen und dann doch nochmal einen Patienten da nochmal dazwischen zu schieben und doch den Hausbesuch zu machen, wo gar keine Zeit da ist. Und natürlich ist die wirtschaftliche Verantwortung nicht dann vollends auch in den Praxen. Dafür braucht es transparente und faire Vergütung, gar keine Frage. Aber wir müssen sozusagen dann auch den Therapeuten helfen, dass das Thema Dokumentation, Prüfung auch zu einer echten Entlastung führt, damit dann auch mehr Zeit ist, therapeutisch auch tätig zu werden und zu unterstellen, dass nur bei bestimmten Diagnosen die Vergütung sozusagen mit einhergeht, diese Rosinenpickerei. Dieses Misstrauen sollte man nicht den Therapeuten entgegenbringen, sondern auch im Vertrauen und auf Augenhöhe und Wertschätzung miteinander im Gesundheitssystem auch unterwegs sein.
Es gibt ja parallele Entwicklungen und Strukturen, Pflege, Heilmittelbereich. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, warum haben wir eine Selbstverwaltung, die für Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Zahnärzte und so weiter gilt, in der aber Heilmittelerbringer und Pflegekräfte, die ja einen sehr großen Anteil der versorgenden Leistungserbringer stellen, überhaupt nicht auftauchen. Kann es auch daran liegen, dass wir irgendwie so eine Art Selbstverwaltung zweiter Klasse haben? Naja, wobei Pflege und Heilmittel nehmen ja gar nicht in der Selbstverwaltung teil. Kann das auch ein Grund sein, warum wir nicht vorankommen?
Also ich glaube, dass das Wahrungsvermögen bei den Ärzten einfach relativ groß war. Also diese weiße Kittellogik, diese Berufsgrenzen und Zuständigkeitsgrenzen, das ist ja historisch gewachsen. Und wenn Sie dann natürlich drangehen, finden das diejenigen, die jeden Tag aber auch bei mir meckern und sagen, unsere Praxen sind voller Bagatellfälle, die müssen wir da nicht sitzen haben. Und wir würden uns gerne auch einfach mal auf die konzentrieren wollen, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit auch brauchen, reift auch ein bisschen die Erkenntnis, dass es eben nicht darum geht, Ärzte zentriert ein Gesundheitssystem und Therapien durchzuführen, sondern dass wir uns alle gegenseitig brauchen. Der Arzt braucht seinen Therapeuten genauso wie der Therapeut seinen Arzt braucht. Und wir müssen sozusagen aus meiner Sicht weg an den Grenzen, Zuständigkeitsgrenzen, wie wir sie in den Berufsgrenzen historisch gewachsen bisher auch definieren. Und deshalb glaube ich, sollen einfach diejenigen, was wir jetzt bei der Pflege ja gemacht haben, mit der Befugniserweiterung dessen, was Pflege können. Da habe ich ja gesagt, jetzt dürfen endlich Pflegepersonen das machen, was sie auch können. Dann lass doch die Therapeuten auch das machen, was sie können. Das heißt, wir sagen ja nicht, dass sie jetzt nochmal irgendwie was lernen müssen, was sie nicht können, sondern wir sagen, wir ermöglichen, dass die Fachkräfte in den Heilmittelpraxen wirksam das tun können, was sie jetzt schon können und das auch bitte abrechnen können müssen. Und ich glaube, wenn Sie diese Ebene der ärztlichen Begleitung in den Fällen mit Blankoverordnung außerhalb zum Beispiel von Schultern auch nochmal auf andere Bereiche, also Blankoverordnung, wenn Sie das ermöglichen, führt das zu einer Entlastung bei Ärztinnen und Ärzten in den Praxen und Sie können viel zielgerichteter und viel umfassender als Therapeuten tätig werden. Und aus meiner Sicht ist das eine Win-Win-Situation und ich wüsste nicht, warum man was dagegen haben könnte, außer Standesdenken, außer historisch gewachsen und außer, das haben wir ja noch nie so gemacht. Also das sind wahrscheinlich die Argumente, die man immer wieder bei zitieren kann.
Ja, das kann man so sagen. Nun hat aber allerdings unsere Bundesgesundheitsministerin, mit der sie ja zusammen in der Regierung sitzt, auf dem Therapeutengipfel auch gesagt, naja, Berufsgesetze, die lagen zwar schon vor 3 Jahren mal vor von den Physiotherapeuten, aber die stehen auch unter dem Vorbehalt der Finanzierung durch die Länder. Das hörte sich eher so an, als wenn es noch viel länger dauern würde, als dass es jetzt mal vorangehen würde. Das heißt, auch da kommt sozusagen aus der Politik das Signal, wir haben so eine Art Kostenvorbehalt gegen Veränderungen.
Also wenn man die Notwendigkeit gesehen hat, dass die Dinge nicht so bleiben können, wie sie jetzt sind, im Hinblick auf eine Versorgungssicherheit, im Hinblick auf Finanzierbarkeit und auf im Hinblick sozusagen umstrukturieren von der Feuerwehrmedizin hin zur Gesundheitserhaltung, zur Prävention, wenn wir das ernst meinen, müssen alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder, aus meiner Sicht auch die Kommunen mit den ÖGDs, einbezogen bis hin zu den Betriebsärzten ganz anders sozusagen in einem ganzheitlichen Ansatz miteinander in eine neue Vereinbarung treten, so würde ich das mal so sagen. Die Landesminister, die sind ja, ich habe ja im Landtag von Nordrhein-Westfalen gesessen, also Karl-Josef Laumann sieht ja genauso in Nordrhein-Westfalen die Notwendigkeit, auch zu Veränderungen zu kommen. Und alle sind sich bewusst, dass das nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Und ich würde sagen, es ist die Verantwortung der Bundesgesundheitsministerin, in einer Gesundheitsministerkonferenz die richtigen Themen zu setzen, das mit den Ländern zu koordinieren, damit man aus einem Guss zu einer vernünftigen Vereinbarung kommen kann. Und natürlich steht der Bund dann auch in der Pflicht, dann auch zum Beispiel Lehrmittelfreiheit oder in manchen Ländern ja auch das Schulgeld noch existent, das haben wir in Nordrhein-Westfalen ja abgeschafft gehabt, dass es da bundeseinheitliche Regelungen geben muss. Also wir haben das zum Beispiel bei der Pflegeassistenz jetzt gemacht. Da haben wir geregelt, dass die Pflegeassistenz 23 Regelungen, die es auf der Länderebene gegeben hat, ist sozusagen vereinheitlicht worden. Also die Pflegeassistenzausbildung ist jetzt bundeseinheitlich geregelt. Und das kann man auch für andere Bereiche machen. Aber Fakt ist auch, dass der Bund dann auch in der Verantwortung steht, den Ländern bei der Umsetzung der Finanzierung auch hilfreich zur Seite zu stehen, weil viele Kommunen und auch Länder in einer finanziellen Situation sind, wo man sagen kann, das ist eben nicht gut im Moment. Aber wenn die Erkenntnis gereift ist, bin ich davon überzeugt, mit guten Argumenten kriegt man die Länder auch gut dazu und die wollen es auch. Also ich kann das aus Nordrhein-Westfalen sagen, die warten auf den Bund, der Bund wartet auf die Länder. Also und ich finde, die Bundesgesundheitsministerin steht auch in der Pflicht, als Bundesgesundheitsministerin dann auch die Gesamtverantwortung für das gesamte Land auch wahrzunehmen und dann in einer Gesundheitsministerkonferenz Absprachen zu treffen und Abkommen zu treffen, die uns auf den Weg dahin bringen. Und niemand erwartet, dass das in 3 Monaten alles passiert. Aber wir müssen uns jetzt erstmal auf den Weg machen, mit richtigen Schritten in die richtige Richtung zu gehen.
Ja, und es ist ja so, dass Lauterbach vor 3 Jahren, also Lauterbach war sozusagen ein SPD-Bundesgesundheitsminister, der hat vor 3 Jahren gesagt, ich war dabei, er hat gesagt, hier in wenigen Wochen habt ihr euer Berufsgesetz. Und dann gab es mal so einen ersten Wurf und dann passiert gar nichts. Und jetzt kommt Frau Wagner um die Ecke und sagt, ey Jungs, wir haben hier einen Finanzierungsvorbehalt. Können Sie sich vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen mehr als frustriert sind über die Politik, dass sie so ein bisschen, ich glaube, Ausweglosigkeit empfinden, dass es überhaupt nicht vorangeht. Und wir haben einen riesen Fachkräftemangel, weil wir praktisch seit Jahren in der Warteschleife der Fachkräfteentwicklung stehen. Und alle Leute, die jetzt überlegen, gehe ich dahin, die studieren lieber Medizin oder machen sonst was, aber die werden nicht freiwillig womöglich noch Schulgeld bezahlen, um dann einen Beruf zu ergreifen, der seit Jahrzehnten auf eine Reform wartet. Wie antwortet man solchen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich glaube an gar nichts mehr?
Ich kann den Frust und den Ärger absolut nachvollziehen. Und der ist auch absolut berechtigt. Ich habe das auf dem Therapiegipfel auch in aller Klarheit so benannt gehabt, dass die Leute auch ein bisschen die Schnauze voll haben. Und diese fortgesetzten Enttäuschungen von Ankündigungen, das geht nicht. Wenn man solch eine Ankündigung macht und sagt, die Gesetze liegen in der Schublade, wir werden sie in den nächsten 3 Wochen umsetzen, dann muss man das auch machen. Sonst ist man ein Ankündigungsminister, dann wird man auch nicht ernst genommen. Und ich finde, es reicht auch an Enttäuschungen und es reicht auch an gebrochenen Versprechen. Sondern man muss im Grunde genommen dann sagen, was in welchem Schritt, in welcher Zeit umgesetzt werden soll. Und niemand erwartet Wunder. Und niemand erwartet, dass es in 3 oder 6 Monaten alles besser wird. Aber die Leute erwarten zu Recht, die in diesen Berufen auch arbeiten, dass wir eine echte Perspektive für die Zukunft haben. Weil wir haben 46.000 unbesetzte Stellen. Die sind nicht einfach nur damit zu erklären, dass man sagen kann, weil das Geld nicht stimmt. Es hat sich beim Geld eine Menge getan. Wir haben gute Steigerungen gehabt. Könnte natürlich noch mal ein bisschen besser sein, aber die Attraktivität der Stellen hängt sehr damit zusammen, wie die Zukunftsperspektive aussieht. Wenn wir wirklich wollen, dass das Thema Fachkräftemangel in Heilmittelpraxen wirksam bekämpft wird, braucht es eine richtige und echte Perspektive. Und ehrlicherweise ist das auch keine Raketenwissenschaft. Man könnte es mit gutem Willen, könnte man das wirklich auch gut umsetzen. Da braucht es Verlässlichkeit, da braucht es Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und man kann auch mit allen Berufsverbänden da auf Augenhöhe miteinander reden. Die sind auch durchaus bereit, auch nicht sofort alles, aber manches vielleicht in einem Zeitraum in dieser Legislatur zu sagen, wir können A bis D umsetzen und mehr schaffen wir nicht. Aber es ist schon mal eine Verbesserung der jetzigen Situation. Das heißt, wir brauchen eine echte Perspektive.
Aber wenn ich jetzt in einer Praxis bin, was könnte ich tun? Also ich stelle mir so vor, ich sitze da und denke so, boah, jetzt haben die wieder angekündigt und wieder das und ich glaube gar nichts mehr. Kann ich irgendwas tun als Person? Also schreibe ich sie an oder schreibe ich meinen Bundestagsabgeordneten an oder gehe ich in den Petitionsausschuss und stelle eine Petition, dass wir Fachkräftemangel beheben müssen? Bringt das was? Also
Also viele Bundestagsabgeordnete, die nicht im Gesundheitsausschuss sind, kennen die Problematik oft gar nicht. Vielleicht, wenn Sie mal selbst beim Physio waren und der denen dann sagt, wie die Situation sich darstellt. Ich kann wirklich die Kolleginnen und Kollegen ermuntern, den Kontakt zum Abgeordneten des Wahlkreises zu suchen oder der für den Wahlkreis auch zuständig ist. Und dem mal sagen, Leute, wir erwarten von euch hier jetzt aber auch eine Lösung, dass man dann mal auch anbietet, kommt doch mal in die Praxis. Wir zeigen auch unseren Alltag. Wir zeigen euch, wie wir arbeiten, unter welchen Voraussetzungen wir arbeiten, was das für uns auch bedeutet, wirtschaftlich auch zu überleben, welche Dokumentationspflichten wir haben, welche Prüfpflichten wir auch aufbringen müssen, dass ich ein Viertel meiner Arbeitszeit damit zubringe, irgendwie die Bürokratie irgendwie in Ordnung zu bringen und nicht denjenigen, der mir hier anvertraut worden ist. Da kann ich wirklich ermuntern, auch die Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise auch mal zu einem Vororttermin einzuladen. Die kommen auch und dann sollen die sich das einfach mal anschauen. Ich glaube, dass wir, was das anbelangt, durchaus auch noch mal mehr Druck auch ausüben können. Und natürlich sind solche Sachen wie der Gipfel, den wir in Berlin auch hatten, und auch die Berufsverbände ungemein wichtig. Und deshalb kann ich auch nur dazu raten, diejenigen, die es noch nicht sind, sich in den Berufsverbänden noch zu engagieren und da auch eine laute Stimme zu ermöglichen, damit die Dinge, die in der Peripherie vielleicht im Kleinen diskutiert werden, auch im Großen dann in Berlin bei den Entscheidungsträgern ankommen.
Okay, werfen wir mal einen Blick auf die Rolle der Leistungserbringer selbst. Sie haben es in der Pflege ja erlebt, dass zum Beispiel Laumann gesagt hat, okay, organisiert euch mal als Kammer, dann übertrage ich euch öffentlich-rechtliche Aufgaben, dann könnt ihr eure Verwaltung selbst in die Hand nehmen. Und das Konzept ist ja eigentlich in der Pflege gescheitert und gescheitert an den Pflegekräften selbst. Wir haben in Schleswig-Holstein hier so eine Pflegekammer schon gehabt und die ist dann wieder abgewählt worden sozusagen. Das war ja so ein bisschen schwierig. Und wie stehen Sie denn dazu? Also haben die Leistungserbringer auch selbst so ein bisschen Mitverantwortung, warum es nicht vorangeht?
Also die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen funktioniert. Ich bin auch Anhänger der Pflegekammer. Und die funktioniert deshalb, weil nämlich das Land Nordrhein-Westfalen gesagt hat, die Kammerbeiträge übernehmen wir.
Okay.
Also, ne, und
okay,
das Land die Kammerbeiträge, sodass es zu keiner finanziellen Belastung kommt. Das ist in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen ist es vor die Wand gefahren worden. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Gewerkschaften, und das sage ich als Gewerkschaftsmitglied, gerade sozusagen meine Gewerkschaft Verdi, was die Pflegekammern anbelangt, keine besonders rühmliche Rolle gespielt haben, weil alles da vermischt worden ist. Es war nie die Absicht, dass die Pflegekammer Tarifverhandlungen führt. Es war nie die Absicht, dass die Tarifautonomie irgendwohin, die grundgesetzlich garantiert ist, auf irgendeine Kammer übertragen wird, sondern es ging darüber, dass die Pflege eine der größten Berufsgruppen im Gesundheitssystem, wenn es bei Carmen Joska oder früher bei Anne Will, wenn über Pflege geredet wird, nicht ein Arzt dort sitzt und die Bedarfe oder die Probleme der Pflege dort auch bespricht. Und ich bin sehr für einen emanzipatorischen und selbstbewussten Prozess. Und ich finde, dass die einzelnen Berufsverbände auch das Recht und die Pflicht haben, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer Selbstverwaltung auch wirksam nach innen, was die Qualität auch zum Beispiel auch an der Qualitätsstandards, Prüfungsordnung, Curricula und ähnliche Geschichten weiterzuentwickeln, aber nach außen auch ganz klar zu betonen, wo die politisch wirksame Arbeit von Berufsverbänden auch ist. Ich bin ein ganz großer Anhänger von. Und das sollte man auch stärken, weil das auch demokratiestärkend ist. Weil nichts ist schlimmer in einem Land, wo wir im Moment ja auch, was die Fliehkräfte anbelangt, erleben, in welcher demokratischen Situation wir im Moment ja auch kämpfen. Ohnmacht wäre das Allerschlimmste. Und ich finde, dass gerade starke Berufsverbände genau diese Ohnmacht ein bisschen überwinden können und sagen, ja, wir geschlossen, jeder Einzelne für sich, wird zwar nicht gehört, aber wir alle gemeinsam, wenn wir sozusagen da mal einmal hochspringen und runter, dann zappelt und wackelt dann aber auch die Erde. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass es auch starke und emanzipatorische Prozesse gibt in Berufsverbänden, die ihr Wirken und auch ihr Anliegen auch lautstark zur Sprache bringen können müssen.
Jetzt hat ja die Bundesregierung so eine Anschubfinanzierung für die zentrale Selbstverwaltung der Pflege, also eine Anschubfinanzierung beschlossen. Können Sie sich vorstellen, dass sowas auch für die Heimmittlerbringer kommt, dass die auch mal irgendwann eine Zentralorganisation in Berlin vorfinanziert bekommen für 5 Jahre, damit die sich da konsolidieren können?
Es wäre aus meiner Sicht politisch absolut notwendig, wenn es das gäbe, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, weil ich glaube, um diese Ohnmacht auch zu überwinden und sehr frühzeitig auch, ich meine, solche Berufsverbände sind ja auch Seismografen in der Gesellschaft. Das heißt, man muss die Probleme ja auch nicht so groß werden lassen. Man kann ja sehr frühzeitig genau über Stimmungen, über Entwicklungen sehr wirksam das an die richtigen Stellen auch adressieren, was dann auch dazu führt, dass vielleicht auch Kosten noch minimiert werden können, dass sozusagen Fehlentwicklungen entgegengetreten werden können. Und das wäre aus meiner Sicht durchaus auch wichtig. Ich bin ein ganz großer Freund der Selbstverwaltung. Aber wie ich auch gesagt habe, man muss dann auch das große Ganze dann auch im Blick haben, dass man auf Augenhöhe und auch mit Respekt und Wertschätzung in der Arbeit auch wahrgenommen wird in Berlin.
Sie sitzen ja im Petitionsausschuss. Wir haben schon gesagt, Sie haben gesagt, oh, wendet euch bloß an eure Bundestagsabgeordneten. Das heißt, die schreibt man an oder ruft man an oder wie macht man das? Gehen wir mal in praktische Umsetzung. Was mache ich, wenn ich praxisnah bin? Dann rufe ich da an und sage, ey, kommt in meiner Praxis vorbei, guckt euch mal an, wie wir gute Arbeit leisten oder wie läuft das?
Also ich würde, sind die E-Mails, die ja, man muss ja googeln und sagen, wer ist mein Bundestagsabgeordneter, dann weiß man das ja, das ist auch eine E-Mail-Adresse. Da würde ich den Bundestagsabgeordneten anschreiben und sagen, ich bin hier therapeutisch tätig, ich habe hier eine Praxis mit so und so vielen Mitarbeitern, wir stehen vor den und den Problemen und wir würden Sie gerne mal einladen, im Rahmen Ihrer Wahlkreisarbeit unsere Praxis hier auch zu besuchen. Wir würden Ihnen gerne einen Einblick in unsere Arbeit machen, was wir leisten. Weil ambulant vor stationär funktioniert auch nur dann, wenn das ambulante Setting dafür sorgt, dass die Menschen so lange wie möglich fit in ihrer häuslichen Umgebung auch bleiben. Und das wollen wir Ihnen zeigen, wie wir das auch durchaus auch machen. Und wir würden Ihnen auch gerne auch unsere Arbeit zeigen, aber auch gleichzeitig sagen, von welchen Schwierigkeiten wir stehen und würden Sie bitten, uns sozusagen in unserem Anliegen auch zu unterstützen. Und derjenige Bundestagsabgeordnete, der sich nicht meldet und nicht vorbeikommt, verdient es auch nicht, wiedergewählt zu werden. Also, deshalb glaube ich, weil Bundestagsabgeordnete ja auch alle wiedergewählt werden wollen, glaube ich, dass die schon auch ein Interesse daran haben, vorbeizuschauen und in die Arbeit auch einzutauchen und sich das auch erklären zu lassen.
Ja, vielleicht nur als Hinweis, wir können das gleich in die Shownotes mit reinbauen. Wir haben eine Liste gemacht aller Bundestagsabgeordneten, die da relevant sind. Und da kann man nachgucken, wer ist derjenige. Und wir haben auch, glaube ich, mal vor 2 Jahren so E-Mail-Vordrucke gemacht, um genau sowas zu machen. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass Leute sagen, ach, das bringt doch sowieso nicht, das ist doch Zeitverschwendung. Aber Sie sagen als Bundestagsabgeordneter, ja, sowas nehme ich zur Kenntnis, mein Büro bearbeitet sowas und ich reagiere.
Ja, definitiv. Also ich kann Ihnen auch sagen, dass die Bundestagsabgeordneten von Ihrem Wahlkreis besuchen und den Institutionen durchaus auch angetan sind und auch eine Menge mitnehmen. Also wenn ich bei uns in die SPD-Fraktion schaue, wenn wir in der Fraktionssitzung auch diskutieren, dann sind sehr wohl die Einblicke von Bundestagsabgeordneten, die sich dann melden und sagen, ich war gerade in meinem Wahlkreis da und da und ich kann euch sagen, die Stimmung ist so und so. Oder das geht nicht und so. Oder man spricht dann die Fachpolitiker an und so. Das hat schon einen Wert. Also das muss ich wirklich sagen, würde ich auch zu raten. Und wenn er sich nicht meldet, ruft man an meinem Wahlkreisbüro an und sagt, ich habe Sie doch angeschrieben. Dann sind ja entweder der Abgeordnete oder der Mitarbeiter ist dann auch telefonisch erreichbar. Können Sie bitte nochmal meine geschriebene Mail Ihrem Chef dann nochmal ans Herz legen, dass wir da sozusagen gerne eine Rückmeldung zu hätten. Und die meisten, ich wette mal sozusagen, dass die Rückmeldequote bei über 90% liegt.
Okay, also ich komme nochmal mit dem Gespräch auf Sie zu und dann kann ich Ihnen rückmelden, wie die Quote wirklich war. Was ist jetzt mit diesem Petitionsausschuss? Bringt das was?
Also der Petitionsausschuss ist ja die Notrufsäule des Bürgers. Und es gibt ja die Individualpetition, also wo sich jemand dann über eine Entscheidung eines Amtes und einer Behörde beschwert. Aber gerade in den Fällen, wo man zum Beispiel im Streitverfahren mit der Krankenkasse steht, weil es sozusagen um Dinge geht, da kann man sich auch zum Beispiel auch an den Petitionsausschuss wenden und sich über das Verhalten der Krankenkasse beschweren. Oder weil wenn Fehlentwicklungen sind, dann wird sozusagen auch individuell das Anliegen des einzelnen Therapeuten, der sich gerade sozusagen in einer Beschwernis mit der Krankenkasse, die dann der Bundesaufsicht unterliegen muss, kann sozusagen im Rahmen von Petitionen auch behandelt werden. Ich habe das als Vorsitzender des Petitionsausschusses in Nordrhein-Westfalen relativ häufig erlebt. Da hatten wir nämlich 6 Krankenkassen, die landesaufsichtsrechtlich dem Land unterstellt waren, wodurch die Einreichung einer Petition plötzlich ein monatelanges Problem sich relativ schnell aufgelöst hat. Weil da haben die Krankenkassen keinen Bock, dass manchmal die Beschwernisse, die man sozusagen auch hat, dann dem Legislativorgan auch zur Kenntnis gegeben werden. Also dann kriegt man oft die Meldung, wir haben uns hier besprochen, das, was da sozusagen im Raum stand, konnte dann irgendwie geregelt werden. Also auch bei individuellen Problemen, die es in den Praxen gibt, die man hat, die in die Schiedsverfahren reingehen, kann man sich auch an den Petitionsausschuss wenden und sich beschweren. Und natürlich macht es immer wieder Sinn, sich auch an den Petitionsausschuss zu wenden. Und ich kann auch nur ermuntern, dieses Instrument auch zu nutzen, weil dann ist es ein parlamentarischer Vorgang. Und dann haben wir die Möglichkeit, dem zuständigen Bundesministerium auch über den Petitionsausschuss zu sagen, wir möchten hier, dass das Thema auf die oberste Tagesordnung des Ministeriums kommt. Und wir erwarten ja auch, dass hier tätig, entweder die Parteien oder das Ministerium oder nachgelagerte Behörden dann tätig werden, um dieses Problem dann auch zu lösen. Deshalb ist diese Konstellation Petitionsausschuss und Gesundheitsausschuss auch wirklich eine gute Sache.
Vielleicht müssen wir es noch einmal sortieren, damit alle Bescheid wissen. Also der Landesaufsicht unterliegen Kassen, die, glaube ich, in weniger als 3 Bundesländern aktiv sind, ne?
Genau.
Ja. Also klassischerweise eine AOK, die sich noch nicht zu weit auseinandergelebt. Aber die meisten AOKs hören ja bei 3 auf, weil sie eben nicht in die Bundesaufsicht geraten wollen. Und jemand wie Techniker oder Barmer oder DRK, die sind bundesweit. BKK sind dann auch eher landesaufsichtlich, ne?
Genau, und ich sage mal, das ist auch gar kein Problem, wenn die Petition bei uns landet, wo das Land zuständig ist, überweisen wir das an das zuständige Landesparlament, an den Petitionsausschuss und umgekehrt genauso. Das heißt, man muss auch gar keine Angst haben, dass dann irgendeine Petition in der Tonne landet, weil man nicht zuständig ist. Wir richten das dann an die zuständigen Stellen weiter. Also einfach gar keine Angst, Mut zur Lücke, einfach schicken, wir kümmern uns dann an den richtigen Adressaten.
Also nehme ich hier mal als ein Beispiel, es gibt Krankenkassen, die halten sich nicht an die Regeln des Versorgungsvertrags, der mit dem GKV-Spitzenverband ausgestellt ist. Da wird eine Unterbrechungsregelung einfach uminterpretiert. Die sagen, wir zahlen einfach nicht. Kannst ja vor Gericht gehen. Das wäre was, wo ich sagen könnte, ich wende mich an den Petitionsausschuss und sage hier, eine Krankenkasse hält sich nicht an die Vereinbarungen, die im Vertrag drinstehen. Das wäre so ein klassischer Fall. Da brauche ich auch keine 10.000 Unterschriften, das kann ich als Einzelperson machen.
Richtig, eine einzige Unterschrift reicht, und das Petitionsverfahren ist auch kostenlos. Sie müssen auch nicht Geld für einen Rechtsanwalt ausgeben oder sich ein Gutachten danach irgendwie besorgen für viel Geld, sondern das überprüfen wir dann rein rechtlich. Und dann kommt es relativ häufig vor, dass Sie dann von uns eine richtige Ansage bekommen und sagen, ihr seid hier außerhalb des Rechtsrahmens, das steht euch nicht zu. Und dann korrigieren die das auch. Also dieses ist, ich habe in vielen Fällen erlebt, dass Dinge, die irgendwie festgefahren waren, plötzlich sich durch Petitionen relativ gut auch auflösen. Und wir achten auch darauf, dass sozusagen, wenn Schindluder getrieben worden ist, dass das nicht über den Einzelfall hinaus dann auch geht. Wir erwarten dann aber auch, dass in ähnlich gelagerten Fällen auch genauso auch umgegangen wird.
Cool. Das war mir gar nicht so klar, dass man das als Einzelfall machen könnte. Ich hätte immer gedacht, man braucht zigtausend Unterschriften.
Nein, also einzeln reicht vollkommen aus. Sie kommen auch nicht als Bittsteller, sondern das ist das Verfassungsrecht, was Sie haben. In Artikel 17 unseres Grundgesetzes ist eindeutig dargelegt, dass das ureigenste demokratische Recht, was Sie haben, schon in der Paulskirchenverfassung 1848 war das verankert. Und die Tagesordnung durfte nur deshalb dann fortgesetzt werden, wenn die Petitionen behandelt worden sind. Und in Diktaturen gibt es keine Petitionsausschüsse. Und 1933, in der Hitler-Diktatur, das erste, was abgeschafft worden ist, war der Petitionsausschuss. Das ist das wirksamste, die wirksamste und direkteste Möglichkeit eines jeden Einzelnen, sich gegen Willkür und auch Entscheidungen zu wehren. Und das ist ein sehr wirksames Mittel. Ich kann also nur alle ermuntern, die manchmal nicht weiter wissen und sagen, wir haben uns hier verhakt, es geht hier nicht weiter, sich mit einer Individualpetition an den Bundestag oder an die Landesparlamente zu richten.
Wow, das war jetzt mal echt ein flammender Appell für Demokratie. Aber dass man eben in der Demokratie auch dann für sich einstehen muss und sich kümmern muss. Machen wir zum Abschluss, wenn jetzt heute Nacht ein Gesetz im SGB V ohne Widerstände geändert werden könnte, was wäre das?
Also ich glaube sozusagen, dass das SGB V in vielen Bereichen eine Überarbeitung bedarf. Also ich sehe zum Beispiel, dass vieles das, was im SGB V dann haben, in der Realität oft auch überhaupt gar keine Anwendung finden. Also es wäre mal gut sozusagen, wenn wir den Wortlaut des Sozialgesetzbuches auch mal ernst nehmen würden. Und das sind insbesondere auch diejenigen, die sich oft auf diese rechtlichen Schwierigkeiten oft auch berufen und sagen, das können wir nicht anders machen, wo ich dann sage, ja, aber im Geiste des Gesetzes steht es eigentlich anders drin. Und die Realität und die gesetzgeberische Grundlage divergieren aus meiner Sicht zu weit auch auseinander. Und ich glaube, dass wir auch gut aufgerufen sind, alle miteinander eine neue Geschäftsgrundlage, eine neue Grundlage sozusagen für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem auch zu haben. Wir wollen keine mehr Klassenmedizin oder Pflege. Wir wollen auch nicht, dass das Gesundheitssystem irgendwann unbezahlbar wird, aber wir wollen eben auch, dass das Gesundheitssystem unabhängig vom Portemonnaie für alle leistungsfähig bleibt in der Zukunft. Und das wird am Ende ohne die Therapeutinnen und Therapeuten nicht gehen. Und da mache ich mir eben auch große Sorgen, wenn ich mir anschaue, wie viele offene Stellen da sind, die nicht besetzt werden können, Fachkräftemangel, ländlicher Raum. Also wir sind eigentlich mittendrin im Auge des Orkans. Und ich glaube, dass wir auch nicht mehr ganz viel Zeit haben, zuzuwarten. Ich habe das auch gesagt. Dinge in Deutschland ändern sich dann, wenn manchmal die Not groß ist. Also Einsicht alleine reicht nicht, haben wir festgestellt. Aber ich habe jetzt in den Monaten, wo ich jetzt in Berlin bin, festgestellt, dass wir beides brauchen, Not und Einsicht. Das heißt, das Eis muss dünn und die Kuh darauf ziemlich dick sein, dann ändern sich Dinge in Deutschland. Und wir sind im Moment so in einer Situation. Und ich hoffe, dass deshalb Not und Einsicht jetzt auch dazu führen, dass wir auch die notwendigen Dinge jetzt auf den Weg bringen. Und niemand erwartet von uns in Berlin, dass in 3 Monaten alles gut wird, sondern die erwarten von uns, dass wir die richtigen und mutigen Schritte jetzt mal vorangehen, dass eine echte Perspektive klar wird und dass wir die Kompetenz und auch sozusagen das Engagement der Therapeutinnen und Therapeuten, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten tätig sind, auch mal sehen. Die möchten auch gesehen werden mit ihren Fähigkeiten. Die wollen sozusagen auch ernst genommen werden mit ihren Fähigkeiten. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir, was die Blanko-Verordnung anbelangt, auch mutiger sind und sagen, das geht nicht nur auf die Schulter, sondern alle sollen in ihrer therapeutischen Verantwortung dann auch so diese Leistungen erbringen können, um auch Ärztinnen und Ärzte zu entlasten.
Ja, ich glaube, da wären die Ärzte auch sofort dabei. Aber das werden wir dann sehen, was passiert. Herr Yüksel, vielen Dank. Das war ein relativ klares Statement. Und ich glaube, dass jeder, der ein bisschen mitgeschnitten hat, was wir hier geredet haben, auch jetzt weiß, was zu tun ist, was man machen kann. Ich glaube, wir hören uns bestimmt nochmal, um mal zu gucken, was dann so im Laufe Ihrer Zeit da passiert. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihre Gesundheitsministerin, also die Gesundheitsministerin Ihrer Regierung, aufmerksam zuhört bei solchen Sachen und dann auch mal aktiv wird. Weil die ist ja schon fast ein Jahr jetzt dabei. Also eigentlich müsste jetzt mal was kommen. Das wäre die Erwartung. Aber wir werden sehen. Wir gucken mal und.
Wir werden niemanden aus der Verantwortung entlassen. Da können Sie sicher sein, dass wir da so lange Stacheln im Hintern derer bleiben, die das zu verantworten haben, bis wir zu wirksamen, wirklichen Veränderungen auch kommen. Und da will ich auch der Sprachrohr derer sein, die sich vielleicht manchmal auch ohnmächtig fühlen, dass ich sehr ungefiltert und sehr direkt die Dinge auch so sage, wie ich sie von den Praktikern auch gesagt bekomme. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und wer Serdar Yüksel eine Mail schicken will, die packen wir auch in die Shownotes. Dann kann man da auch direkt Kontakt aufnehmen. Und ansonsten bitte nutzt die Gelegenheit, eure Bundestagsabgeordneten zu machen. Vielen Dank für alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank, Herr Yüksel, dass Sie Zeit für uns hatten. Und viel Erfolg beim Stachel im Hintern der Gesundheitsbürokratie zu bleiben.
Danke und Glück auch aus Bochum.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.